Okay, gut, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, Offenbarung Kapitel 17. Sind wir stehen geblieben das letzte Mal. Und ich würde einfach bitten, dass wir nochmal das ganze Kapitel 17 lesen zum Beginn, dass wir da einmal kurz den Zusammenhang nochmal haben. Und dann werden wir heute im Schwerpunkt die Verse 7 bis 14 betrachten. Genau, werden aber jetzt, weil einige dabei sind, die letzten Male nicht da waren, vielleicht auch nochmal ganz kurz ein paar Gedanken zusammenfassen aus den letzten zwei Abenden, dass man so die Linie wieder hat. Offenbarung Kapitel 17, darf gerne jemand anfangen und dann kann man immer ein paar Verse lesen und jemand anders liest einfach weiter. Bist du? Okay.
Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind.
Und er führte mich im Geist weg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voller Namen der Lästerung, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und wertvollem Stein und Perlen. Sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheiten ihrer Hurerei.
Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Der Heil ist Babylon, die Große, die Mutter der und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau, berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich?
Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und die sieben Häupter und zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich Wunder, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird.
Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige, fünf sind gefallen, und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der achte, und es ist einer von den sieben, und es läuft ins Verderben.
Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der Könige und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen.
Und der Engel sagte zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen, Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und sich einig zu werden, ihre Herrschaft dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt werden. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft hat über die Könige auf Erden.
Super, Dankeschön, bis dahin. Damit wir das ganz kurz für die, die jetzt die letzten Abende nicht da waren, einigermaßen richtig einordnen können, würde ich gern drei Gedankengänge der letzten Abende ein bisschen wiederholen. Was sehen wir hier in diesem Kapitel 17? Was erleben wir da? Was sehen wir in diesem 17. Kapitel, wenn wir das mit ganz wenigen Worten mal zusammenfassen sollten?
Aufstieg und Fall von Königen.
Also, da geht es um Aufstieg und Fall von Königen, jawohl. Was erlebt man noch in diesem Kapitel? Wer sind die Hauptdarsteller in diesem Kapitel?
Das Tier und die Hure.
Das Tier und die Hure, ganz genau. Und damit wir auch die zwei richtig zuordnen können, haben wir schon gesehen, braucht man natürlich andere Stellen in der Bibel, die da ein Licht mit drauf werfen. Das Schöne an der Offenbarung ist ja, so hat es mal jemand ausgedrückt, es ist sozusagen die Endstation aller biblischen Züge. Ich kann die Offenbarung nicht verstehen, wenn ich die anderen Bücher der Bibel nicht kenne. Die muss ich kennen. Und das ist ja eh eine Grundsatzsache, dass ich lerne, immer im Kontext zu denken und zu sehen. Nun, wenn ich jetzt hier in den Kontext gehe, dann haben wir das die letzten Abende ja sehr schön gemacht, oder? Und haben gesehen, wer ist denn diese Hure Babylon, von der hier die Rede ist? Kriegen wir das noch zusammen in ganz wenig Gedanken. Da haben wir etwas sehr Interessantes erkannt. Da gibt es ja einen Gegenspieler dazu.
Es gab die Antibraut und die richtige Braut.
Richtig, also es gibt die Braut in der Bibel, haben wir gesehen, und es gibt eine Antibraut, oder? Also eine Braut, die ihrem Mann untreu geworden ist. Und wie nennt man die in der Bibel? Hure. Genau, richtig. Ne? So, das heißt, die Hure Babylon ist sozusagen die Antibraut. Und dann haben wir gesehen, gell, die Braut in der Bibel, ne, in der Offenbarung, die Braut ist wer? Offenbarung 21. Das ist die Gemeinde, richtig. Ne? Und das Interessante ist, die Braut ist eine Frau und gleichzeitig eine Stadt. Nämlich welche Stadt? Jawohl, Jerusalem, gell? Das himmlische Jerusalem, nicht das irdische. Und dann haben wir gesehen, so wie das irdische Jerusalem, sozusagen wie ein Bild, ein Spiegelbild, ne? Oder eine bildhafte irdische Darstellung, ne? Der himmlischen Braut ist, so gibt es natürlich auch ein irdisches Babylon und ein geistliches Babylon. Ja. Die Braut ist Frau und gleichzeitig Stadt. Die Hure ist auch eine Frau und gleichzeitig eine Stadt. Hier haben wir Jerusalem und hier haben wir Babylon, haben wir gesehen. Okay. Und dann haben wir uns auch Gedanken gemacht, was es mit diesem Babylon auf sich hat. Und dann haben wir sehr schnell gesehen, was war denn in Babylon? Wenn wir mal in der Bibel schauen, wo kommt denn Babylon her? Von Babel, gell, das haben wir auch gesehen. Und da haben wir auch schon gesehen, dass Babylon und Babel, das sind zwei unterschiedliche Wörter. Das ist ganz interessant. Wenn wir im Alten Testament schauen, dann steht hier im Normalfall Babel. Das ist nämlich... Bitte?
Verwirrung.
Richtig, ganz genau. Das heißt so viel wie Verwirrung, Babel. Weil dort was geschehen ist?
Da haben sie sich empört und haben diesen Turm gebaut.
Sehr gut.
Und wollten Gott nahen mit diesem
Oberen. Zwei Dinge wollten sie erreichen mit diesem Turm und der Stadt.
Keine Zerstreuung.
Richtig. Erstmal wollten sie sich nicht zerstreuen über die Erde, wo Gott gesagt hatte, geht hin, ne, und zerstreut euch über die ganze Erde. Und sie bauen die Stadt und den Turm und sagen dazu, damit wir uns nicht zerstreuen. Ne, die wollen so einen zentralen Punkt haben, wo sie wieder zusammenfinden. Okay? Und dann bauen sie den Turm noch mit einem zweiten Gedanken, nämlich, wie du es gesagt hast, Ruth?
Gott zu nahen,
oder? Das heißt, aus eigener Kraft Gott zu begegnen. Und dann haben wir gesehen, ne, und das war ganz interessant, Babel, aus Babel wurde im Neuen Testament Babylon. Und das ist nämlich ganz interessant, haben wir auch sprachgeschichtlich gesehen, Babylon hat nämlich eine ganz andere Bedeutung.
Ich habe es mir bloß aufgeschrieben.
Gerne.
Das ist eine Pforte, das Tor der Götter.
Tor der Götter oder Pforte der Götter. Und das kam daher, haben wir gesehen, Babel ist Hebräisch. Und jetzt hat danach die Sprachenverwirrung stattgefunden und die Sumerer, die konnten gar kein Hebräisch mehr. Und dann wurde aus Babel, wie die Stadt hieß, da konnten die nicht so mit anfangen, wurde Babylonie. Und daher kommt das heutige Wort Babylon. Und Babylonie heißt Pforte der Götter oder Tor der Götter. Und damit haben wir auch gesehen, was dort geschah in Babylon, nämlich was haben die Menschen versucht, dort zu erreichen? Jawohl, die haben versucht, Gott zu erreichen, oder? Und das hat man auch in den Ausgrabungen, jetzt kann man das sehr schön sehen, wenn wir denken an diese Zikkurate, an diese Stufentürme, die man gesehen hat. Und was war auf der obersten Stufe? Da war das Allerheiligste oder das Heiligtum, gell? Und dort hat man gedacht, Gott steigt vom Himmel herab und der Mensch steigt zum Himmel hinauf und dann können sie sich dort oben begegnen. Ja? Ganz genau, also Pforte der Götter. Und dann merke ich schon einen Grundgedanken. Das heißt, welcher Grundgedanke schwingt bei dieser Antibraut mit? Wie kann ich Gott begegnen also?
Aus eigener Kraft.
Das heißt, diese Hure Babylon steht dafür, oder? Dass der Mensch aus eigener Kraft Gott begegnen kann. Und dann haben wir gesehen, wenn wir hier hineinschauen in den Vers 5, was ist die Hure Babylon? Was steht hier? Was ist sie? In den Vers 5. Jawohl, eine Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und genau das ist geschehen. Alle Religionen haben gedanklich ihren Ursprung in Babylon. Was haben nämlich alle Religionen dieser Welt gemeinsam?
Dass sie versuchen, aus eigener Kraft zu Gott zu
kommen. Richtig, dass sie versuchen, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Und jetzt sehe ich, bei der Braut ist es ganz anders. Wie weiß denn die Braut Jesu, dass sie Gott begegnen kann?
Durch Jesus selber.
Ja, durch Jesus selber. Und warum macht Jesus das? Warum kann ich durch Jesus Gott begegnen?
Weil er die Brücke zu den Menschen geschlagen hat.
Jawohl, warum? Weil er die Brücke zu den Menschen geschlagen hat. Warum hat er das getan? Warum kann ich über diese Brücke gehen? Warum gibt Gott mir diese Möglichkeit?
Aus Liebe.
Aus Liebe, jawohl. Und was hast du gebracht? Nichts.
Gnade.
Also alles Gnade. In Gottes Liebe, gell? Weil Gott liebt, verstehen wir, gell? Ist er barmherzig und öffnet uns einen Weg aus Gnade, weil es anders gar nicht ginge. Na, Gnade heißt, Paulus bringt es mal sehr schön auf den Punkt in Römer 11. Was heißt Gnade?
Geschenk.
Ja, richtiges Wort. Ne? Und was heißt Gnade? Was sagt Paulus, Römer 11?
Unverdient.
Ohne Werke. Das ist wichtig, oder? Und das ist das, was so frei macht. Ne? Wenn wir denken, ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen, wie Paulus seine Briefe beginnt. Immer mit Gnade und Friede. Weil je tiefer ich Gottes Gnade begreife in Jesus Christus, umso größer wird der Friede in meinem Herzen. Verstehe, weil ich begreife, diese Gnade Gottes in Jesus reicht aus für alles in meinem Leben, für jedes Versagen, für jede Schuld, für jede Herausforderung, für alles, was ich in meinem Leben begegne, reicht Gottes Gnade in Jesus aus. Und das ist auch schön, oder? Na, wie viel Gnade habe ich denn, wenn ich Jesus habe? Natürlich alle. Das ist ganz wichtig. Wir leben ja hier in einem tiefkatholischen Raum. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wie ist denn das in der katholischen Kirche? Das ist nämlich ganz interessant. Die reden ja auch von Gnade.
Habe ich da nur
scheibchenweise? Ach, die habe ich da nur scheibchenweise, oder? Dann bekomme ich ein bisschen Anfangsgnade mit meiner Taufe, oder? Und dann bekomme ich wieder ein bisschen zusätzliche Gnade in der Kommunion oder wenn ich an der Messe teilnehme und so weiter, verstehen wir? Aber ich kann diese Gnade auch wieder verlieren. Verstehen wir? Die Bibel sagt, wenn ich Jesus habe, dann habe ich die Fülle der Gnade, weil er Gottes Gnade in Person ist. Entweder habe ich die Gnade oder ich habe sie nicht. Aber wenn ich ihn habe, dann bin ich in die Fülle der Gnade Gottes hineingestellt. Jede Sekunde meines Lebens. Wie so ein Fisch, der im Meer schwimmt. So dürfen wir in der Gnade leben. Bei der Hure ist es genau andersrum. Bei der Hure Babylon. Da geht es um die Werke. Und dann haben wir gesehen, und da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, das müssen wir das im Schnelldurchlauf machen, sonst wiederholen wir den letzten Abend komplett. Na, das bringt nichts. Dann haben wir noch einen ganz interessanten Faktum gesehen. Wo befindet sich, wir haben dann versucht, etwas zu verorten, wer ist denn diese Hure? Was ist Hurerei in der Bibel? Also neben der Tatsache, also nicht die körperliche Hurerei, sondern die geistliche Hurerei. Was ist damit gemeint in der Bibel?
Götzendienst.
Sehr gut, Götzendienst. Gell? Und was ist Götzendienst?
Wir haben von Gott.
Bitte?
Nochmal,
sehr gut, sehr, das ist ein wunderbares Bild. Gott fremdgehen, oder? Das heißt, ich habe einen anderen Gott, an den ich mich hänge, oder? Da beginnt mein Götzendienst. Und im Alten Testament, da kommen wir auch morgen beim Hosea natürlich drauf, da hat das ganz praktisch, ne? Da haben sie sich zum Beispiel goldene Kälber geschaffen, die sie angeredet haben. War immer noch Gott, die haben die angeredet, als wäre es Gott, aber sie haben ein Stück Natur geschaffen und Gott versucht, in ihre Gedankenwelt hineinzupressen. Und haben sich in Gott nach ihrer Lust gebastelt. Und aus diesem goldenen Kalb wurde später dann der Übergang zum Baal, zu einem ganz fremden Gottheit, ganz leicht. Letztlich sind all die Götter dieser Welt, sagt die Bibel, Götzen. Weil es gibt nämlich nur einen einzigen Gott, den lebendigen Gott. Oder? Das muss mir klar sein. Und hinter den Götzen steht 1. Korinther 10, Betrachtung. Jawohl, sehr gut, der Satan, die Dämonen. Ne? Das heißt, was ich den Götzen opfere, das opfere ich letztlich den Dämonen. Das heißt, Götzendienst ist immer Teufelsanbetung. Vielleicht keine offene, ne? Weil man es vielleicht gar nicht begreift in dem Moment. Da gibt es manchen, der das mit einem ehrlichen Herzen tut, weil er meint, das Richtige zu tun. Aber es ist trotzdem die falsche Verehrung. So wie Paulus über die Juden sagt in Römer 10, oder? Die haben Eifer für Gott, aber was fehlt ihnen? Jawohl, aber ohne Erkenntnis, das ist das Problem. Und der Eifer hilft mir am Ende nicht ins Himmelreich. Gell? Also, Götzendienst, gell? Kann natürlich heute noch vielfältig werden. Paulus schreibt im Epheserbrief zum Beispiel, dass Habsucht auch Götzendienst ist. Warum? Warum ist Habsucht Götzendienst?
Wenn man dem Geld hinterher rennt.
Ja, natürlich, da regiert das mein Leben, oder? Da regieren die Dinge, die ich haben will, mein Leben. Das ist dann mein Gott geworden. Der bestimmt, was ich tue, wie ich denke, wie ich handle. Dann wird das mein Gott.
Du kannst nicht zwei Herren dienen.
Richtig, ganz genau. Ich kann nur einem dienen.
Ungehorsam im Alten Testament.
Jawohl. Das ist wie Zaubereisünde, gell? Ganz genau, sagt er zum Saul. Sehr gut. Also, na, da merkt man, Götzendienst, gell? Wenn wir auf die Ebene runtergehen, dann ist das für uns alle ein Thema, oder? Wo wir kämpfen und wo wir schauen dürfen, Herr Jesus, dass du die Nummer eins in meinem Leben bleibst. So, jetzt sehen wir hier ein götzendienerisches System, diese Hure Babylon. Und dann haben wir gesehen, gell, dass die in Prunk und Pracht und Herrlichkeit daherkommt mit Gold und mit Edelsteinen und so weiter. Also etwas, was richtig toll ausschaut. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wer steckt denn da dahinter? Und dabei gibt es hier in diesem Text einen ganz interessanten Gedanken, auf den wir heute auch wieder zugehen müssen. Nämlich, wo befindet sich diese Hure Babylon?
An vielen Wassern.
Okay, das heißt, die sitzt an vielen Wassern und es wird dann später erklärt. Das sind Völker. Das heißt, die hat Einfluss über alle Völker dieser Erde. Und die hat dabei noch etwas mitbekommen, oder? Wenn wir hineinschauen, oder? In den Vers 18.
Herrschaft.
Sehr gut. Das heißt, das ist nicht wie die Braut demütig, oder? Der Herr Jesus hat uns gesagt, wie sind wir in dieser Welt?
Arm und verachtet.
Ja, arm und verachtet ist die Gemeinde, oder? Der sagt, durch den Paulus zum Beispiel, wer mitleidet, der wird auch
mit herrschen,
aber das kommt erst noch. Oder denken wir an den zweiten Timotheusbrief, oder? Als er schreibt und sagen lässt durch den Apostel Paulus, alle, die Jesus nachfolgen, werden was?
Verfolgung leiden.
Sehr gut, die werden Verfolgung leiden. Da komme ich gar nicht drum herum. Ne? Jetzt in unseren Breitengraden sind wir noch dankbar, oder? Da geht es nicht um Leben und Tod, oder? Da ist diese Verfolgung dann eher, dass man vielleicht mal verlacht wird oder auch unter Druck kommt. Es gibt schon mittlerweile auch Entwicklungen, die immer bedenklicher werden, ne? Aber das, was man in anderen Ländern erlebt, wo Christsein mir das Leben kosten kann, so weit sind wir hier noch nicht. Ich sage bewusst noch, werden wir gleich sehen, es gibt ja noch eine Entwicklung. Ne? Jetzt schauen wir hier nochmal hinein, wo befindet sie sich noch? Nicht nur an vielen Wassern, sondern wo sieht der Johannes sie, als er sie sieht?
Bei den Königen, dass er die beeinflusst?
Jawohl, die setzt die Könige ein und ab, das heißt, das war wirklich die hat Macht über die Königreiche dieser Welt, oder? Schaut mal noch hinein in den Vers 3. Wo befindet sie sich?
Also in der Wüste.
In der Wüste, jawohl, und?
Sie sitzt auf dem Tier.
Sie sitzt auf dem Tier. Und da haben wir nochmal nachgedacht, dieses Tier ist uns ja bekannt, aus zwei vorhergehenden Begegnungen in der Offenbarung schon. Was hat es denn mit diesem Tier auf sich? Was hat es mit diesem Tier auf sich?
War das nicht der Antichrist?
Okay, jawohl. Letztlich ist es der Antichrist und nicht nur der Antichrist selber, sondern es geht immer Hand in Hand, sein Reich, oder? Also er und sein Reich findet Ausdruck in ihm und umgekehrt, ne? Verstehen wir? Okay? Das heißt, diese Frau sitzt auf dem Antichristen oder hat Macht über ihn und sein Reich. Das ist ja interessant. Was ist denn das antichristliche Reich? Was sagt uns die Bibel? Und das brauchen wir jetzt für den heutigen Abend.
Das ist vom Satan regiert.
Sehr gut. Also das Erste ist mal, dass das vom Satan kommt, oder? Wenn wir in die Offenbarung 12 schauen, dann sehen wir dort dieses Tier das erste Mal und da wird es eindeutig identifiziert als der Satan. Wenn wir dann in Offenbarung 13 hineinschauen, sehen wir das Tier wieder und da ist es nicht der Satan, sondern der Antichrist. Und dann heißt es ganz klar, dass der Teufel was gemacht hat? Sehr gut. Der hat die Dreieinigkeit kopiert, oder? Wenn wir mal hineinschauen, Offenbarung Kapitel 13, Vers 2. Genau. Ah, sehr gut, dankeschön. Der hat ihm, also nicht Vers 2 dann, sondern genau, da wollte ich hin. Vers 4 müsste es sein, oder 5, genau. Wo hast du es? 4, genau. Genau. Das heißt, wir haben den Drachen, den Satan, und er gibt seine Macht dem Tier. Gell? Und das ist genau dieses Tier, das wir jetzt auch gesehen haben, mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern. Gell? Und das genauso wird der Satan in Offenbarung 12 in dieser himmlischen Vision, die der Johannes hat, auch beschrieben. Das heißt, letztlich steckt wer hinter diesem Tier?
Der Satan.
Der Satan selbst. Gell? Das heißt, das ist wie eine Verkörperung, ne, des Teufels. Und jetzt ist es ganz interessant, wenn wir da hineinschauen, in Offenbarung 13 gibt es ja noch ein zweites Tier, oder? Das war dieses Tier, das ausschaut wie ein Lamm, gell, aber redet wie ein Drache. Gell? Und der wird wie genannt in der Bibel noch?
Prophet.
Jawohl, und zwar nicht Prophet nur, sondern der Falsche. Gell? Im Griechischen ist das ein Wort, oder? Da steht Pseudoprophet, oder? Das ist ganz interessant, das ist ein Pseudo, oder? Wenn ich unter einem Pseudonym mich bewege, was versuche ich dann?
Den Namen zu vertuschen. Dann
versuche ich meinen Namen, meine wahre Identität zu vertuschen, oder? Das ist ein Pseudoprophet, oder? Das ist ein Lügenprophet. Aber der versucht, seine wahre Identität zu vertuschen. Der kommt daher wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Gell? Falscher Prophet. Da haben wir uns ja auch schon ausführlich drüber unterhalten in Offenbarung 13. Wollen wir jetzt nicht mehr wiederholen. Gell? Und dann haben wir gesehen, dass es wie die Dreieinheit, die heilige Dreieinheit, so haben wir eine unheilige Dreieinheit, oder? Der Vater gibt seine Macht dem Sohn. Und was ist nochmal die Aufgabe des falschen Propheten? Die Menschen zu verführen, was zu tun?
Anzubeten.
Ja? Und die anbeten, was macht er mit denen? Die werden
markiert.
Richtig. Und die Bibel gebraucht einen anderen Ausdruck dafür, die bekommen ein
Versiegel.
Ein Versiegel, genau, richtig. Ein Brandmal. Das griechische Wort ist wirklich ein Brandmal. Das ist nicht irgendein Chip, sondern das ist wirklich etwas, was man von außen sehen kann. Das ist förmlich eingraviert. Das ist der Gedanke des griechischen Wortes. Das ist so, dass man sehen kann, gehörst du dazu oder gehörst du nicht dazu. Denn das ist entweder an meiner rechten Hand oder an meiner Stirn. Das ist für alle Menschen sichtbar. Na, wenn es ein Chip wäre mit irgendeiner Steuernummer, dann wäre das ja für jeden identisch. Aber alle bekommen die gleiche Nummer, nämlich 666. Ja, ganz genau. So wie der Heilige Geist die Menschen versiegelt und zur Anbetung Jesu führt. Verstehen wir? Führt der falsche Prophet zur Anbetung des falschen Christus, des Antichristus. So, jetzt müssen wir an der Stelle weitermachen, wenn wir jetzt heute Abend wieder hineinschauen. Das heißt, jetzt stellt sich immer noch eine Frage, wessen Reich ist denn das Reich des Tieres oder des Antichristen? Wo befindet sich dieses Reich? Was lehrt uns die Bibel?
Auf der Erde.
Auf der Erde, jawohl. Ja, aber jetzt bleiben wir nochmal auf der Erde zuerst. Wo auf der Erde wird er denn herrschen, in welchem Gebiet? Was lehrt uns die Bibel?
Du hast letztes Mal Rom gesagt, aber...
Ja, das ist gut. Also, gehen wir, und jetzt müssen wir bitte, damit wir heute Abend den Text verstehen, in das Buch Daniel mal blicken. Lass mal einmal aufschlagen, Daniel, und dort in das Kapitel 2 erst einmal gehen. Genau. Und dort im Kapitel 2 im Buch Daniel begegnet uns eine ganz interessante Geschichte, oder? Der König Nebukadnezar, das war der damalige König von Babylon, der hat einen Traum. Na? Und dieser Traum beunruhigt ihn und er wacht in der Früh auf und jetzt will er seine Traumdeuter holen, damit sie ihm diesen Traum erklären können. Aber er ist auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen, na? Wird man bei uns sagen, sondern der weiß ganz genau, dass seine Traumdeuter Scharlatane sind. Hast du noch nicht gehört, oder?
Sie sollen ihm erstmal sagen, was er geträumt hat.
Richtig. Gell? Und er lobt noch eine kleine Belohnung aus für den, der es schafft. Beziehungsweise, wenn es einer schafft, gilt die Belohnung für alle. Nämlich dann dürfen sie am Leben bleiben. Wenn sie nicht vermögen, ihm die Wahrheit zu sagen, ihm den Traum zu deuten, na, dann werden sie alle sterben müssen. Dann weiß er, sie sind alle Scharlatane. Daraufhin beschweren sich die Zeichendeuter und Traumdeuter, oder? Weil sie sagen, du musst uns erstmal den Traum sagen, aber das ist ja genau der Clou an der Geschichte, das tut er eben nicht, oder? Und dann werden die so Stück für Stück eingesammelt und dann kriegt der Daniel, der ja auch zu den Weisen in Babylon gehörte, Wind davon, oder? Und es ist übrigens interessant, dass der Daniel, der wurde ja der Oberste, ne, der Weisen in Babylon, und denkt mal bitte, das hatte Auswirkungen 600 Jahre später, als nämlich die Sterndeuter aus oder die Magier aus dem Osten kommen, um Jesus anzubeten, da reden die, wir haben seinen Stern gesehen. Und die wussten, das ist der König der Juden. Die Juden waren ja sogar noch ein geschlagenes Volk, aber die wussten, das muss so ein wichtiger König sein, da müssen wir hin und ihn anbeten, obwohl das ja eigentlich ein Volk ist, das unter der Besatzung war. Was soll dieser König der Juden? Warum sollte ich als Magier hier jetzt ein König der Juden an, von dem Land, das überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Das heißt, was wussten die über dem mit diesen Sternen? Dass das ein besonderer König wird, nämlich wer? Ja, der Messias. Von wem wussten die das denn? Stand das in den Sternen? Ja, natürlich vom Daniel, oder? Denke ich mir nochmal zurück an die Prophetie des Bileam, oder? Wo der Bileam, oder? Im 4. Mose diesen Stern beschreibt, der kommt, oder? Verstehen wir? Und wo er genau das sogar vorausgesagt hat, dass das der Herrscher wird. Das wussten die, weil der Oberste, der Magier in Babylon zu seiner Zeit der Daniel war. Ja, und der Daniel, der bekam jetzt auch Wind von dieser Sache und der lässt dann dem König, der macht dann mit dem König Folgendes aus, gib mir, und der handelt nicht, sagen wir den Traum, sondern sagt nur, gib mir ein bisschen Zeit. Ich muss da wenigstens mal drüber schlafen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ich brauche ja denselben Traum. Ne? Und dann geht er nach Hause, holt seine drei Freunde und was sagt er ihnen? Jetzt betet mal. Ne? Und dann beten sie und der Daniel wird von Gott, wird dem Daniel genau der gleiche Traum geschenkt. Und dann geht er am nächsten Tag zum König und das ist schon bemerkenswert, er sagt ihm diesen Traum und dann sagt er zum Abschluss nicht, und ist es der Richtige?
Sondern er deutet ihn dann.
Der sagt, ja, was sagt er davor noch? Das war ist dein Traum. Richtig, das ist dein Traum und das ist die Deutung. Der fragt gar nicht mehr nach. So tief kannte Daniel seinen Gott. Und so genau wusste der, wenn Gott geredet hat, dass Gott gesprochen hat. Und so hat er sich verlassen auf Gottes Wort. Das ist herausfordernd für uns, oder? Mann, wir haben Gottes Wort in Schriftform vorliegen und wie oft zweifeln wir noch dran? Der Daniel hat nicht gezweifelt. Das ist der Traum.
Und er hat ihm vorausgesagt, und die Deutung ist gewiss.
Richtig. Ah, super. Also, was war das für eine Beziehung zu Gott, die der hatte? Und jetzt sieht er diesen Traum und in diesem Traum hat der König eine Statue gesehen. Oder? Die war am Kopf aus Gold. Brust und Arme waren aus Silber. Die Hüfte und der Bauch, also Bauch und Lenden, waren aus Bronze oder Kupfer, je nach Übersetzung. Und dann kamen die Beine, die waren aus Eisen und unten waren sie?
Aus Eisen und Ton.
Genau, aus Eisen und Ton. Gemischt, oder? Und dann erklärt er ihm das in Schnellform und sagt, pass auf, König, das Haupt aus Gold
bist du.
Das ist Babylon. Nach dir wird ein Reich kommen, das ist weniger wert wie du. Nein. Das waren die Perser. Genau. Und dann, nach den Persern, wird nochmal ein anderes Reich kommen, das wird die ganze Erde besitzen. Das waren die Griechen, ne? Das, richtig. Und danach wird nochmal ein Reich kommen.
Die Römer.
Das waren die Römer. Und dann sah der Nebukadnezar in seinem Traum, die Statue war ja noch recht schön, dass plötzlich ein Stein sich löste, ohne dass eine Menschenhand eingegriffen hätte und immer größer und dieses Standbild an den Füßen zerschmetterte und zermalmte und immer größer wurde und die ganze Erde erfüllt hat. Und dann erklärt ihm der Daniel auch das und sagt, dass dieser Fels, dieser Stein ist
Jesus.
Richtig, das ist letztlich Gott. Ne? Ja, ganz genau. Und der wird sein Reich aufrichten. Und er wird sein Reich aufrichten zur Zeit dieses letzten Reiches. Und das waren die?
Ja.
Sehr interessant. Einige Zeit später hatte der Daniel eine Vision. In dieser Vision sah der Daniel, Kapitel 7, und da werden wir dann nachher gleich noch einen Abschnitt lesen müssen, 4 Tiere aus dem Meer heraufsteigen. Oder? Keine Tiere, wie wir sie in einem zoologischen Garten vorfinden würden, gell, sondern die waren ein bisschen besonders, die Tiere. Das erste war ein Löwe mit Adlersflügeln, oder? Ein Löwe mit Adlersflügeln, und der wird dann aufgerichtet und die Adlersflügel werden ihm ausgerissen. Also der wird, und ein menschliches Herz wird ihm gegeben. Also der wird degradiert sozusagen, ne, vom Adlerlöwen zum Mensch. Na, dann kommt als zweites ein Bär, der auf einer Seite aufgerichtet ist und der Rippen zwischen seinem Maul trägt und zu dem gesagt wird, friss viel Fleisch. Als drittes kommt ein Leopard oder ein Panther mit 4 Vogelflügeln und 4 Köpfen. Und dann kommt ein gräuliches Tier. So beschreibt er es, mit 10 Herren. Das kennen wir irgendwoher, oder? Und dieses Tier, gell, das wird dann auch wieder ausgedeutet, ist dieses letzte Reich. Gell? Und aus diesem Reich, ne, geht der Antichrist hervor. Der wird dort auch beschrieben in dieser Prophetie. Und dann wird beschrieben, wie Gott zu der Zeit sein Reich aufrichten wird. Das heißt, zu welcher Zeit wird Gott also sein Reich aufrichten? Zur Zeit des Römischen Reiches. Nun, jetzt ist ja das Römische Reich. Das ist ja eigentlich Geschichte. Aber Gott hat sein Reich nicht sichtbar aufgerichtet in dieser Welt. Was muss also geschehen?
Es muss noch einmal kommen.
Es muss noch einmal kommen. Das ist interessant. Der Abraham, na, der hatte seinen Sohn, den Isaak, und der wusste genau, das ist der Sohn der Verheißung. Und als Gott zu ihm spricht, dass er den Isaak opfern soll, was wusste der Abraham?
Dass Gott ihn aus dem Toten wieder auferweckt.
Richtig, steht im Hebräerbrief. Ne? Das heißt, der wusste, wenn Gott das sagt, dann kann Gott ihn auch wieder und wird ihn von den Toten auferwecken. Es geht gar nicht anders, weil sonst würde Gottes Verheißung nicht mehr stimmen. So haben die geglaubt. Die haben nichts gesehen. Es hat alles anders ausgeschaut. Aber sie haben Gottes Wort vertraut. Das ist gewaltig. Seht ihr? Und genau das ist auch der Fakt mit dem Blick auf das Reich des Antichristen. Das heißt, wenn ich diese Bibelstellen betrachte, dann muss am Ende das Römische Reich wieder erstehen. Und da habe ich letztens ja schon ganz kurz drüber geredet, in der heutigen EU sehen wir ja schon genau diese Entwicklung, oder? Wir sehen das Römische Reich, bis wann hat das Römische Reich existiert, wissen wir das noch? 700? Gibt es noch mehr Gebote? 300 noch was? Gibt es noch mehr Gebote? Also, wir haben gesehen, das Römische Reich existierte bis 1815. Jetzt wird vielleicht mancher sagen, der Friede muss nochmal in die Geschichtsbücher schauen. Nein, muss ich nicht. Ja? Als Westrom zerfiel, war ja noch welcher Teil da? Das Oströmische Reich. Und als das Oströmische Reich zerfallen ist, war im Westen schon wieder ein neues Römisches Reich entstanden. Nämlich der zweite Versuch, oder hatte der erste Versuch, das Römische Reich wieder in alter Herrlichkeit aufzurichten. Karl der Große und seine Nachkommen, oder? Heiliges Römisches Reich, deutscher Nation. Und das hatte Bestand, bis ein Corse kam, der auch der Kaiser von Rom sein wollte. Der hieß Napoleon, der wollte auch das Römische Reich aufrichten. Das war der zweite Versuch wieder. Na? Und erst als der besiegt wurde, 1815, fand diese Kaiserlinien alle ihr Ende. Das heißt, jetzt war tatsächlich das Römische Reich endgültig beendet. Dann erleben wir eine Zeit, wo nichts mehr existierte. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und aus der Asche des Zweiten Weltkriegs kam ein Churchill direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und hat was verkündet? Dass wir, gell, let Europe arise, hat er gesagt, lass Europa wieder aufstehen. Ne? Der wollte, dass wir eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Und das wurde dann auch gemacht. In den 50er Jahren wurden die ersten Verträge mit den ersten 6 Staaten unterzeichnet und diese Grundlage der heutigen EU. Wie heißen diese Verträge? Weiß das noch jemand? Super gut, das waren die römischen Verträge und die wurden nämlich auch wo geschlossen?
Luxemburg, oder?
Nein, in Rom. Ganz genau. Deswegen auch römische Verträge. Richtig, sehr gut, ganz genau. Na, und da können wir jetzt, das heißt, die Grundlage Europas ist schon der Gedanke, das römische Reich wieder auferstehen zu lassen.
Wann wurden die geschlossen?
Ich glaube, 56 war das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, 1956, müsste ich jetzt auch nachschauen. Also es war in den 50er Jahren. Und ich meine, es waren 6 Staaten, die am Anfang dabei waren. Heute sind wir, glaube ich, bei 28. Europäische Verträge hieß es damals. Römische Verträge, ja, genau. Ja. Also ganz interessant, dann haben wir noch was gesehen. Ja. Und dann können wir den Bogen schließen. Das heißt, wenn die Hure auf dem Tier sitzt und dieses Tier letztlich der Antichrist, der Herrscher des wiederauferstandenen römischen Reiches sein wird, dann haben wir schon etwas gemerkt. Wer ist denn die Anti-Hure, bei der ich nicht durch Gnade rette, die Einfluss hat über die Könige dieser Erde, die Einfluss hat, verstehen wir, hier heißt es, sie ist trunken vom Blut der Heiligen, die in Prunk und Protz lebt und daherkommt. Und das ist die katholische Kirche. Da führt kein Weg dran vorbei. Wie die am Ende ausschauen wird in ihrer finalen Konstruktion, das weiß ich nicht. Na, wenn wir in den 2. Thessalonicher Brief blicken, dann redet Paulus von dem großen Abfall, der kommen wird. Na, das ist mit einem Artikel versehen. Das ist wie ein großes Ereignis, das auf die Welt zukommt. Na, eine Entscheidung der Christenheit, hier folgen wir nach. Na, dieser Namenschristenheit. Bitte. Na?
Gell? Aber wie soll das gehen? Weil im Moment tun ja alle austreten.
Also. Ja, nur bei uns. Und auch da wird sie den Weg finden, oder? Die hatten schon mal eine Krise, wo viele ausgetreten sind. Nach der Reformation beispielsweise war Österreich, ich glaube, zu 95% evangelisch. Ja? Dann kamen die Jesuiten und damit wurde die Gegenreformation gestartet. Und es ist schon bemerkenswert, dass jetzt auch zur Zeit eben, wann ist Franziskus Papst geworden? Ich glaube 2016 oder 17, also um das Reformationsjubiläums herum. Und das ist interessant, Franziskus ist ein Jesuit und ist der erste Jesuit, der Papst geworden ist. Ne? Also, und die wurden gegründet mit dem Ziel der Gegenreformation. So. Ganz bewusst die Systeme zu unterwandern, um die Leute wieder heimzuholen in die Kirche. Also das kann man sich auch mal ein bisschen mit beschäftigen, ist ganz spannend. Aber muss man nicht, Bibel lesen ist spannender. Ne? Bringt am Ende mehr. Aber na, wir sehen dieses Konstrukt, oder? So, und jetzt sehen wir diese Frau also auf diesem Tier sitzen. Das muss, diese Hure Babylon geht am Ende aus der katholischen Kirche hervor. Ne? Wie das dann am Ende final ausschaut, das wissen wir nicht. Aber die ist trunken vom Blut der Heiligen. Und wie viele Hunderttausende, Millionen von Gläubigen hat die katholische Kirche hinrichten lassen in ihren Verfolgungen. Wenn wir nur mal denken, ich habe das letzte Mal, ich glaube, die Hugenotten erwähnt und die Waldenser, da reden wir in Summe bei den beiden Gruppen von 500.000 bis 600.000 allein schon nur bei diesen beiden Gruppen, die sie hat töten lassen, weil sie an Jesus glaubten. Und es ist bedenklich, wenn wir heute auf die Kirche zugehen, auf die katholische Kirche, in dem Wahn und der Meinung, wir sind alle eins. Da hat schon Spurgeon hat schon gesagt, oder? Wir werden den Tag noch verfluchen, wo wir uns die alten Ketten wieder anlegen haben lassen. Und man muss sich fragen, ob unsere Väter im Glauben umsonst gestorben sind. Denn die Kirche hat ihre Dogmen seitdem nie verändert. Wenn ich mal so einen Katechismus in die Hand nehme, dann steht da weiterhin drin, verflucht soll der sein, der um die Taufe der katholischen Kirche weiß und sie nicht genutzt hat. Weißt du um die Taufe der katholischen Kirche? Ja. Hast du nicht genutzt? Bist du verflucht. Na, verstehen wir, oder? Da steht alles noch drin, nach wie vor. Verflucht soll der sein, der seines Heils gewiss ist. Und dann erlebe ich Jesus, der ja genau das mir schenkt. Das ist ja die Krone des evangelischen Glaubens, oder? Verstehen wir, dass ich weiß, in Jesus ist mein ganzes Heil. Und wenn ich ihn habe, dann bin ich gerettet. Das ist nicht herrlich. Verstehen wir? Also, jetzt aber wollen wir hineinschauen in den heutigen Abend. Das heißt, wir haben nochmal ein bisschen ein Bild gezeichnet von dieser Hure und erleben das. Na? Und sehen, das ist der Gedanke dahinter. Na? Weg von Jesus. Und das geht natürlich schleichend, das ist ein schleichender Prozess. Wenn heute jemand in die Gemeinde kommen würde und sagen würde, du brauchst Jesus nicht mehr, dann wird man dem nicht glauben. Dann wird man gleich rausschmeißen. Also geht das Stück für Stück, oder? Ich erinnere mich da immer an ein interessantes Buch von einem evangelikalen Autor, na, der sehr beliebt ist in evangelikalen Gemeinden. Und dann hat er geschrieben über das Herz des Menschen. Und dann steht da drin, na, wenn Gott dein Herz anschaut, dann sieht er nicht dein Auto und deinen Erfolg und all diese Dinge. Da hat er recht. Sondern er sieht deine Liebe und deine Hingabe und deine Barmherzigkeit und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, so, was sieht Gott, wenn er mein Herz anschaut?
Seinen Sohn.
Ja, entweder sieht er seinen Sohn, Jesus Christus, oder er sieht, wenn er Jesus nicht sieht, weil er nicht da ist, dann sieht er mein verdorbenes Herz. Aber selbst ein Paulus sagt, in mir, da wohnt Nichts Gutes. Ja, zu was führt denn dieser Gedanke, dass wenn Gott mich anschaut, dass er dann schon hier, Thorsten, deine Barmherzigkeit sieht, ne? Und beim Eduard, gell? Ach, die Liebe, das sieht man, der strahlt richtig, ne? Was, ne? Also, wohin führt denn das in unserem Leben?
Selbstvergötzung.
Jawohl, Selbstvergötzung. Und was passiert mit dem Kreuz Jesu? Ach, das brauche ich nicht mehr so. Das verschwindet schon aus der Mitte. Da sind wir wieder bei den Werken. Und dann sagt dann Paulus, ich habe unter euch nichts gewusst als
Christus allein
und den als
gekreuzigt.
Das ist die Mitte unserer Verkündigung. Der Gekreuzigte und Auferstandene. Und wenn das nicht mehr die Mitte ist, dann liegen wir schief. Seht ihr? Aber das geht ganz schleichend, dieser Prozess. Nun, gehen wir noch einmal in die Offenbarung. Jetzt sehen wir diese Frau auf dem Tier. Und der Johannes ist verwundert, wie wir vielleicht auch verwundert sind, oder? Vers 7. Und das, wie reagiert jetzt der Engel auf diese Verwunderung des Johannes? Was sagt er zu ihm?
Warum
verwunderst du dich, oder? Und dann ergänzt er etwas. Was sagt er jetzt zu ihm?
Ich will dich einweihen in das Geheimnis.
Super. Da haben wir das letzte Mal schon gesehen, gell? Geheimnisse in der Bibel, im Neuen Testament, oder? Das sind Dinge, die werden Geheimnis genannt, nicht weil sie für immer und alle verborgen sind, sondern wann waren die verborgen?
Im
Alten Testament, oder? Und jetzt ist es die Aufgabe der Propheten und Apostel gewesen, was zu tun mit diesen Geheimnissen. Epheserbrief, Kapitel 3. Die zu offenbaren, das war ihre Aufgabe, oder? So, das heißt, die haben diese Geheimnisse offenbart. Und was, verstehen wir, im Alten Testament, diese Hure Babylon, die konnten die noch nicht sehen, oder? Babylon war der Gegenspieler Babel, Jerusalems. So wie der geistliche Gegenspieler des himmlischen Jerusalems das geistliche Babylon ist. Was sagt er jetzt? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und
des Tieres.
Das heißt, in beide Geheimnisse will er uns jetzt mit hineinnehmen. Das ist gewaltig, oder? Und wenn wir durchs Neue Testament gehen, dann gibt es so viele wunderbare Geheimnisse, in die Gott uns mit hineingenommen hat. Da können wir Gott nur danken dafür. Habe ich das jemals getan? Herr Jesus, dass du mich mit hineinnimmst in diese Geheimnisse. Denn was passiert, wenn ich das weiß und dann geschehen Dinge um mich herum? Dann bin ich
gelassen.
Dann bin ich gelassen, weil ich weiß, was geschieht.
Das
stärkt den Glauben, jawohl. Aber die Menschen, die nicht Einblick haben in diese Geheimnisse, die werden was sein?
Verängstigt.
Verwundert und verängstigt. Na, kapieren die Welt nicht mehr, was hier geschieht. Ja? Wie herrlich ist es, dass Jesus uns mitnimmt in diese Geheimnisse. Da wird Weltgeschichte gemacht und Jesus lässt uns daran teilhaben. Das ist doch faszinierend. Und jetzt erklärt er das. Ja? Das Geheimnis der Frau und des Tieres. Und was sagt er jetzt? Vers 8. Was ist das Erste, was er uns über dieses Tier sagt?
Dass es nicht mehr ist.
Also, er sagt uns drei Dinge oder vier. Ne, er sagt nämlich, das Tier hat mehrere Stadien. Erstens?
Es war.
Es war. Zweitens?
Es ist nicht mehr.
Es ist nicht. Drittens?
Und es wird aus dem Abgrund heraufkommen. Und ins Verderben laufen.
Wird heraufsteigen aus dem Abgrund
in die Verdammnis.
Und das Vierte, es geht ins Verderben. Nun, das ist ja schon mal ganz interessant, oder? Jetzt geht es hier weniger um den Antichrist als Person, sondern aus der Logik der Erzählung heraus, um was geht es hier? Um sein Reich. Das Reich durchläuft vier Stadien. Es war, es ist nicht und es wird heraufsteigen und dann ins Verderben gehen. Was haben wir vorhin allein schon am Römischen Reich gesehen? Es war, dann war es nicht mehr und am Ende wird es wieder auferstehen. Wir erleben gerade die Wiederauferstehung. Also das kommt sogar von Historikern, die mit der Bibel gar nichts am Hut haben. Die sagen, das, was wir erleben, ist die Wiederauferstehung des Römischen Reiches. Ja? Das ist ganz interessant. So, also, das ist interessant. Der Antichrist, ne, und sein Reich war, ist nicht, wird heraufsteigen. Jetzt fällt uns da nicht eine große Parallele ein zu einem anderen in der Bibel. Nicht zu dem Antichrist, sondern zum Original Christus. Was heißt es denn über den? Offenbarung 4, Vers 8. Das ist ein Beispiel, es wird mehrmals genannt.
Ich bin der, der ist, der war und der, der kommt.
Sehr gut, gell? Wie steht es hier drin? Sehr gut, das passt. Ganz am Ende von Vers 8.
Der war und der ist und der kommt.
Der war und der ist und der
kommt.
Wo ist der Unterschied?
Er kommt nicht aus dem Abgrund.
Er kommt nicht aus dem Abgrund, sehr gut. Ne? Er kommt genau vom Gegenteil, ne? Er kommt aus dem Himmel zurück. Ne? Könnte man noch dazu schreiben, das steht zwar hier nicht, aber das ist richtig. Haben wir übrigens morgen auch eine schöne Stelle im Buch Hosea dazu. Wo ist der große Unterschied zwischen Jesus und dem Antichrist in seinem Reich? Er ist, verstehen wir, er hier ist nicht. Und dann erlebe ich etwas, warum Jesus war, Jesus ist und Jesus ist der Kommende.
Weil er das A und O ist.
Weil er das A und O ist, sehr gut. Yeah. Yahweh, oder? Der ewig Seiende. Verstehen wir? Das ist der lebendige, gewaltige Gott. Verstehen wir? An diesen Gott dürfen wir uns halten. Der war und der ist und der Kommende sein wird. Nicht an dem Pseudogott, oder? Der war und nicht ist und aus dem Abgrund hinaufsteigt, um am Ende wieder ins Verderben. Für Jesus geht es wohin? Er geht ins Verderben und Jesus?
In die Herrschaft.
Jawohl, in die Herrschaft. Verstehen wir, herrlich. Gell, diese Gegenüberstellung, wie anders Jesus ist. Das heißt, da merken wir wieder, wie der Teufel, ne, mit seinem Pseudo-Christus, mit seinem Antichristus, der versucht zu kopieren, aber er kann es am Ende nicht. Ne? Gell? Also, das Tier, das war und ist, und nicht ist und aus dem Abgrund heraufsteigt, oder? Das ist übrigens auch interessant. Was, weiß jemand, was hier für Abgrund steht? Oder wo kommt denn der Abgrund noch vor in der Bibel? Das ist der Abyssos. Sehr gut. Ne? Das ist Abyssos. Und Abyssos im Griechischen, weiß jemand, was das heißt? Das A im Griechischen, nur das A, das ist eine Verneinung.
Gegen.
Bitte?
Das heißt gegen.
Ja, A heißt eigentlich nein oder nicht. Gell? Anti ist dann gegen oder anstelle.
Ach so, ja. Mhm,
genau. A und der zweite Teil heißt Boden. Das heißt ohne Boden. Und was hat es denn mit diesem Abyssos auf sich in der Offenbarung?
Da kommen die ganzen Heuschrecken raus.
Ach, und was sind denn diese Heuschrecken, die da rauskommen? Das sind Dämonen und die sind dort in diesem Abyssos. Die waren dort gefangen gehalten, die waren dort eingeschlossen, bis na, dieser vom Himmel gefallene Stern den Schlüssel bekommt und diesen Abgrund aufsperren darf. Wer wird später auch in diesen Abgrund gepackt? Der Satan in der Zeit des tausendjährigen Reiches. Und jetzt denken wir noch an die Begegnung des Herrn Jesus mit den Gadarenern, oder? Mit den zwei besessenen Gadarenern. Da redet er mit diesen Dämonen. Ist übrigens auch interessant, gell? Weil es gibt ja so viele Berichte, wo dann Leute sich mit irgendwelchen Dämonen unterhalten, ne? Und dann die auszutreiben, versucht alles Blödsinn. Jesus redet nie mit den Dämonen. Er macht es nur an dieser Stelle, um uns etwas zu demonstrieren. Und er redet. Und was bitten ihn die Dämonen?
Dass sie eben nicht in diesen Abgrund.
Dass sie nicht in diesen Abgrund müssen und schon vor der Zeit gequält werden. Das heißt, das ist nicht das Totenreich als solches. Ne? Einmal wird dieser Ausdruck für das Totenreich verwendet in Römer 10. Da verwendet Paulus ihn für das Totenreich, für die anstelle von Sheol. Aber ansonsten sehen wir, dass es ein besonderer Ort ist, an dem die weggesperrt sind für eine gewisse Zeit. Und nach Offenbarung 21, wenn der Satan wieder freigelassen wird, kommt dieser Abyssos auch nicht mehr vor. Ne? Da ist dann die Rede im Abschluss vom Feuersee. Und da in diesem Feuersee werden sowohl Menschen wie auch Satan und seine Dämonen geworfen. Das heißt, die sind da nicht wie im Volksglauben mit Dreizack und quälend unterwegs, sondern sind selber die Gequälten. Jesus sagt na, in Matthäus 25, geht hin in das ewige Feuer, das bereitet ist, dem Satan und seinen Dämonen.
Das heißt, das ist so eine Art Zwischenhölle?
Das ist so eine Art Zwischenhölle, aber nur für diese Dämonen.
Kommt dann vielleicht beim katholischen Lager das Fegefeuer?
Nein, das Fegefeuer, das Fegefeuer. Also ich meine, dass es in den Apokryphen, was gibt, die müsst ihr mir nochmal mit der exakten Entstehungsgeschichte beschäftigen. Ich habe es mal gemacht, aber ich habe es nicht mehr parat. Genau. Aber das hat überhaupt keine Begründung in der Bibel. Null. Genau.
Das ist eine Erfindung der Kirche.
Ja, ja, genau, richtig. Aber die hat irgendwo schon ihre Traditionen, wie sie da drauf kommt. Ne? Ja. Auf alle Fälle kommt er aus diesem Abyssos. Das heißt, was zeigt uns das über den Antichrist und sein Reich?
Dass er nur das tun kann, was er tun darf, was Gott zulässt.
Sehr gut, da kommen wir später nochmal drauf. Sehr gut, gell? Er kann nur das tun, was Gott zulässt. Was zeigt uns noch? Dass es eine dämonische Sache ist. Und jetzt müssen wir uns eins überlegen. Wer ist der Chef der Dämonen?
Satan.
Satan. Und was ist der Satan noch? Johannes 8, Vers 44. Wessen Vater ist er?
Der Vater der Lüge.
Der Vater der Lüge. Das heißt, wie kommt diese dämonische Geschichte daher?
Verlogen.
Ja, verlogen. Warum denn? Warum?
Weil er die Wahrheit nicht kennt.
Warum?
Weil er die,
richtig, aber warum? Warum?
Weil er die Leute täuscht.
Weil er die Leute täuschen will. Warum?
Ja, damit sie ihm folgen.
Damit sie ihm folgen. Und jetzt lesen wir in 2. Thessalonicher Kapitel 2, oder? Über das Auftreten des Antichristen, dass er herkommt. Mit was?
Mit Wundern.
Mit Wundern, oder? Und mit Kräften, Zeichen, Wunder. Verstehen wir, gell?
Aber sagt dann nicht Gott selber, dass er dann auch einen Geist der Lüge schicken wird?
Ja. Über die Menschen, weil sie die Liebe zur Wahrheit abgelehnt haben.
Genau. Wer ist denn das?
Der Geist der Lüge.
Ja.
Die Frage ist, ob das wirklich eine Person ist in dem Sinne oder ob es einfach bedeutet, dass er sie der Lüge dahin gibt. Verstehst du, dass die Leute einfach, verstehst du, so wie wir heute auch einen Zeitgeist haben, der die Menschen einfach prägt. Na, dahinter würde ich nicht immer gleich eine Person sehen, ja, sondern vielleicht auch einfach eine Strömung, na? Die natürlich von diesen dämonischen Kräften dann beeinflusst wird. Gott lässt das einfach zu. Das heißt, es ist wie ein Dahingegeben, oder? Dass er das zulässt. Das ist wie beim Ahab. Da hast du das Beispiel ja auch, oder? Der Ahab hat Gott verworfen. Und Gott will ihn richten. Das muss ins Gericht gehen. Und er fragt, oder? Die Engel, als sie versammelt sind, wer will hingehen und den Ahab betören, dass er in diesen Krieg zieht und stirbt. Und dann sagt ja auch einer, ich will ein Lügengeist sein im Mund seiner Propheten, oder? Und das ist genau das, was dein Papa gerade gesagt hat, ne? All diese Dämonen können am Ende nicht mehr, als Gott zulässt. Und Gott lässt es geschehen. Und die gehen hin und verwirren den Ahab. Und es kann passieren, dass wenn ein Mensch die Wahrheit verwirft, dass Gott ihn dahin gibt. Oder? Und das ist ja eigentlich die logische Konsequenz, oder? Angenommen, du arbeitest auf der Bank und jemand zahlt mit einem 500-Euro-Schein. Dann wirst du den, noch gibt es sowas, ja, ne? Auch wenn wir das nie in Händen halten, aber es soll es geben, dann wird das unter einem entsprechenden Gerät geprüft, ob das Ding echt ist, oder? Aber wenn du sagst, hier, ich bin die Superbankerin, ich brauche dieses Gerät nicht, dann wirst du wahrscheinlich ein Problem haben, den Echten von dem Falschen zu unterscheiden. Das heißt, ein Stück weit ist das sogar die Konsequenz aus der Tatsache, dass du das, woran du hättest prüfen können, verworfen hast. Und wenn die Menschen die Wahrheit verwerfen, ja, woran sollen sie dann die Lüge noch erkennen? Das ist einfach die logische Konsequenz, oder? Das heißt, es bleibt ihnen gar nichts anderes mehr übrig. Und jetzt kommt er mit einem gewaltigen Auftreten, Zeichen und Wunder. Und das ist das, was die Menschen wollen, oder? Das ist herrlich, das ist prächtig, das ist schön. Und so geschieht Verführung durch die ganze Bibel, ob wir den Absalom betrachten, oder? Der, an dem kein Makel war vom Scheitel bis zur Sohle, oder? Und der den Menschen so schön zugeredet hat, ne? Und wenn ich König wäre, ich würde mich um deine Sachen kümmern und der sie nicht mal vor sich hat verbeugen lassen, verstehen wir? Und wie er das Herz der Israeliten fängt. Oder denken wir an eine Isabel, oder? Das heißt die Reine. Wie die dahergekommen sein muss. So könnte man noch viele Beispiele aufzählen. Und so ist es hier auch. Na, Abyssos, eine dämonische Sache. Und das ist genau das Thema. Dämonisch, weil es in Lüge daherkommt. Gespeist mit Kräften von unten. Wir wissen es, oder? Aber die Menschen, die Jesus ablehnen, die werden drauf reinfallen. Und am Ende geht es ins Verderben. Ein paar Minuten haben wir noch. Wie geht's weiter? Was sagt er? Die, die auf der Erde leben und die nicht im Buch des Lebens sind, das haben wir gerade gehabt, die werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und da sein wird. Gell? Und jetzt erklärt er uns etwas über die Frau. Was erklärt er uns über die Frau? Vers 10.
Die Frau sitzt auf 7 Bergen.
Jawohl. Genau, die sagt, die 7 Köpfe dieses Tieres sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. So, Was interessant. Jetzt haben wir ja schon einiges über diese Frau erfahren und das unterstreicht nochmal all das, was wir gesehen haben. Na, es gibt viele Städte, die auf 7 Bergen gebaut sind. In Deutschland auch zum Beispiel. Welche Stadt in Deutschland ist auf 7 Hügeln gebaut? Bitte?
Bamberg.
Bamberg, danke. Petra, spitze. Jawohl. Na? Deswegen wird es auch, das hat irgendwie, das hat so einen, jetzt habe ich den Namen vergessen. Fränkisches Rom genannt, glaube ich, gell? Tatsächlich, genau. Ist aber tatsächlich so. Natürlich ist die Stadt hier nicht gemeint, aber jetzt ist natürlich naheliegend, was muss damit gemeint sein, mit diesen 7? Das muss Rom sein. Da führt gar kein Weg mehr dran vorbei, oder? Na, wenn wir die Linien vorher schon gezogen haben. Wenn das andere nicht stehen würde, wäre ich vorsichtig. Es gibt ja noch andere Städte in der Welt, die auf 7 Hügeln gebaut sind, ja? Okay? Auf denen man sitzen kann. Wenn wir das Gesamtbild sehen, dann macht es durchaus Sinn, diese 7 Berge auf Rom zu deuten. Aber das ist nicht die einzigste Botschaft, die diese 7 Köpfe transportieren. Wie geht es jetzt weiter, Vers 10? Wie beginnt Vers 10? Vers 9 noch, Entschuldigung.
Es sind 7 Könige.
Und es sind 7 Könige. Und jetzt erklärt er uns etwas über das Tier. Mit Blick auf die Frau sprechen diese 7 Köpfe von 7 Bergen. Mit Blick auf das Tier sprechen diese 7 Köpfe von 7 Königen. Und jetzt wird es ganz spannend. Hier ist nämlich die Rede einmal von 7 Königen beim Tier. Lest mal den Abschnitt durch und dann nochmal von? Und dann nochmal von 10 Königen. Wo liegt der Unterschied in diesen 7 und in diesen 10 Königen? Wo liegt der Unterschied hier? Das eine wird durch die Hörner dargestellt und das wird durch die Häupter dargestellt. Wo liegt der Unterschied? Schaut mal nochmal in euren Text. Was erfahren wir über die 7 Könige?
Dass 5 gefallen sind und einer ist da. Also, und der nächste kommt.
5
ist noch nicht gekommen.
Genau, 5 sind gefallen, einer ist da und einer kommt. Was erfahren wir über die 10 Könige?
Die haben noch keinen König.
Jawohl, die haben noch keins. Und dann, was erfahren wir noch?
Die Kriegmacht.
Richtig.
Hier.
Jawohl, das heißt, die bekommen alle nacheinander oder zeitgleich?
Zeitgleich zum Tier.
Jawohl, die bekommen zeitgleich mit dem Tier Macht. Das kann natürlich ein kleiner Zeitversatz da sein, aber diese 10 Könige werden gleichzeitig sein. Während diese 5 Könige oder diese 7 Könige... Die sind hintereinander, oder? Das ist ein Unterschied. Diese 10 Könige werden da sein, wenn das Tier seine völlige Machtentfaltung erlebt, oder? Dann werden diese 10 Könige ihre Macht dem Tier geben.
Für eine Stunde.
Für eine Stunde. Das ist natürlich jetzt...
Das ist schwierig zu verstehen, ne?
Ja. Dann sehe ich, dass in der Bibel eine Stunde und ein Tag, das kommt immer auf den Kontext drauf an, oder?
Ja.
Zum Beispiel das Wort im Hebräischen Yom für Tag, wenn ich das in Verbindung mit Nacht, mit Abend oder Morgen oder mit Morgen und Abend zusammen habe, dann bedeutet es immer einen 24-Stunden-Tag. Das sind ungefähr 400 noch was Stellen in der Bibel. Deswegen muss in der Schöpfung das 24-Stunden-Tage sein. Also
ja.
Theistische Evolution ist ein Blödsinn. Na? Es geht gar nicht anders.
Der Jesus hat ja auch zum Beispiel seine Stunde war noch nicht gekommen oder das ist jetzt eure Stunde, wo er das den Pharisäern dann auch
sehr gut. Und dann merke ich, gell, da geht es auch nicht um 60-Minuten-Einheiten, sondern um einen Zeitpunkt zum Beispiel. Jetzt ist diese Zeit da. Und so ist es auch hier, oder? Jetzt berichtet der Johannes ja an anderer Stelle von der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, oder? Im Schreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Und hier habe ich auch eine Stunde. Das ist genau diese Stunde. Der Gemeinde in Philadelphia ist verheißen worden, dass sie was werden? Bewahrt werden vor dieser Stunde der Versuchung. Ja? Also, die werden ganz am Ende Macht bekommen und werden sie dem Tier geben. Die hier oben kommen nacheinander. So, jetzt würde man natürlich gerne wissen, wer sind diese 5? 5 sind gefallen, einer ist da, einer kommt. Und jetzt an der Stelle werden wir keine innerbiblische Lösung finden. Und das ist schön, das ist gut so. Wenn doch Herr Jesus das gewollt hätte, dann würde es da drinstehen. Na? Man kann jetzt an der Stelle Rätsel raten und es ist spannend, wenn man verschiedene Kommentatoren liest, da kann man alle erdenklichen Möglichkeiten wird man wiederfinden. Ne? Es gibt nur eine Aussage, in der sich die Kommentatoren letztlich einig sind über diese Sache. Genau, das ist wohl die schwierigste Stelle, ist, dass es einfach keine Einheit in der Auslegung gibt. Das ist wirklich so. Ne? Und da kann man jetzt verschiedene altgediente Brüder herziehen und da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen. Ich kann euch sagen, was meine Überzeugung ist, aber ob sie stimmt, das werden wir wahrscheinlich erst im Himmel erfahren. Ne? Ich kann eigentlich darauf verzichten, wenn es nicht in der Bibel steht. Ne? Fakt ist, das sind 5 Königreiche, die gefallen sind. Eines, das da ist und eines, das noch kommt. Oder? Und die bilden die Grundlage für das antichristliche Reich. Aus dem speist sich das Tier. Das ist dein Haupt, oder? Das sind die Häupter. Davon lebt das. Das regiert sein Denken. Jetzt sehen wir aber daneben diese 10 Könige. Und jetzt kommt noch ein ganz komischer König. Wenn ihr mal bitte in Vers 10 und 11 hineinschaut. Da kommt auf einmal noch ein Achter. Und der ist gleichzeitig auch noch ja, jetzt wird es spannend, oder? Also, und das ist das, können wir euch sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Da ist der 8. und er ist gleichzeitig einer von den 7. Das heißt, wo muss er auf alle Fälle dazugehören?
Zu den 7.
Also zu denen hier. Der muss auf alle Fälle hier dazugehören. Wo muss er noch dazugehören?
Die nacheinander kommen.
Jawohl, die nacheinander kommen, richtig, das sind die 7, da muss er auf alle Fälle dazugehören.
Na? Ja, und zu den 10?
Naja, das geht ja bloß bis 7, nach 7 kämen die 8, jetzt wird es spannend und jetzt brauchen wir das Buch Daniel. Jetzt 5 Minuten noch Luft, oder? Das schaffen wir noch. Wenn wir aufschlagen, Daniel Kapitel 7, das haben wir ganz schnell. Daniel Kapitel 7. Und wenn wir einmal hineinschauen, da ist ja diese Situation, die wir vorhin schon hatten, wo diese Tiere aus dem Meer heraufkommen, oder? Und wo dieses letzte Tier, das dann letztlich das antichristliche Reich und den Antichristen darstellt, hervortritt, oder? Und jetzt, wenn wir mal hineinschauen, ab dem Vers 24. Da heißt es, und die 10 Hörner, aus jenem Königreich werden 10 Könige aufstehen. Das heißt, aus diesem Tier, aus diesem Reich des Tieres, werden sich 10 Könige entwickeln, die Macht letztlich innehaben, oder? Das passt zu dieser Vision. Wir haben 5, wir haben 7, na, der 7. kommt noch, und wir haben die 10, die gleichzeitig kommen. Und die wachsen ja aus diesen Häuptern heraus. Das heißt, die leben aus diesen Häuptern. Das heißt, da werden sich 10 Könige aus diesem Reich erheben. Und ein anderer wird nach ihnen aufstehen und dieser wird verschieden sein von den vorigen und wird 3 Könige erniedrigen. Das heißt, jetzt habe ich also 10 Könige, die aufstehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt kommt einer. Sieht der Daniel ein 11. Horn aufwachsen, das ist viel größer wie die anderen. Und was macht es?
Vernichtet drei.
So steht es nämlich davor, das reißt 3 aus. Wie viele haben wir jetzt?
7 plus 1.
Jetzt sind wir bei 8. Das ist die Lösung für den 8. Verstehe ich nicht ohne Daniel, oder? Das heißt, wo muss ich die 8 einsortieren?
Bei den 7.
Nein, nicht bei den 7.
Bei den
10. Die 8.
Das ist dann der 11. König.
Das ist der 11., aber der vernichtet 3 andere und dadurch sind es bloß noch 8. Das heißt, die 10 Könige, die werden aufstehen, na, die werden herauswachsen. Das heißt, wenn dieses Reich sein letztes Stadium erreicht hat, oder? Das heißt, 5 Stadien hat es schon durchlaufen. Eines war da zur Zeit des Johannes und eines wird noch kommen. Und wenn dieses letzte Stadium erreicht ist in der Entwicklung, dann werden 10 Könige die Macht. Die werden sich herauskristallisieren, 10 Hörner, die herauswachsen, sagt Daniel. Und die werden die Macht haben. Und dann wird ein 11. Horn sozusagen wachsen und 3 andere erniedrigen. Und die anderen werden ihm ihre Macht freiwillig geben. Okay? Deswegen der 8. Ist gar nicht kompliziert, oder? Ist eigentlich völlig logisch, ganz einfache Mathematik. Ne? 1 plus 1 ist 2 und so weiter.
Ja?
das ist dann ganz einfach. Ne? Aber eben, man muss den Buch der Daniel daneben legen, sonst kommt man da nicht drauf. Das heißt, der Antichrist selber, ne, der Achte, der gehört zu diesen Zehn und ist gleichzeitig der Siebte. Das heißt, dieses letzte Stadium ist das antichristliche Stadium. Okay? Und er wird von den Zehn die Macht bekommen. Und dafür wird er drei demütigen müssen. Die werden das nicht freiwillig machen. Warum reitet der Johannes auf der Acht herum? Was bedeutet denn die Acht?
Unendlichkeit.
Nein, in der Bibel nicht. Nicht Unendlichkeit, sondern?
Neuanfang.
Einen Neuanfang. Was ist denn das für ein Neuanfang? Kein positiver, oder? Das ist der Gipfel der menschlichen Macht. Verstehen wir, der Satan versucht, sein Reich aufzurichten. Und da hinein wird Jesus wiederkommen. Und jetzt wird er Krieg führen, haben wir gelesen. Gell? Gegen das Lamm. Und wie schaut dieser Krieg gegen das Lamm aus?
Das Lamm wird siegen.
Das Lamm wird siegen. Warum wird es siegen, heißt es hier, weil es Herr der Herren und König der Könige ist. Weil Jesus am Ende über allen steht. Und das ist wunderschön und damit schließen wir. Wer wird mit ihm siegen? Was steht hier in Vers 14? Wer wird mit ihm siegen? Ach, die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Hat jemand noch was anderes als gläubig da stehen?
Treu.
Das ist das gleiche Wort im Griechischen, oder? Ja? Das heißt, das Wort ist genau das gleiche. Deswegen übersetzen die einen gläubig, die anderen treu. Am Ende ist es ganz egal. Bleibe ich gläubig, bin ich treu, bleibe ich gläubig. Oder? Deswegen ist es wurscht, warum ich es übersetze. Verstehen wir? Aber das sind nicht drei Gruppen, die mit Jesus siegen, sondern das ist eine Gruppe von Menschen. Nämlich Römer 8. Ja, ganz genau. Berufen, wer ist die Aus-, wer ist auserwählt? Wer auf den Ruf antwortet mit ja, dann bin ich auserwählt. Versteht, das ist wie ein Tor. An diesem Tor steht, oder? So hat es Moody mal erklärt. An diesem Tor steht der Ruf Gottes an alle, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wenn ich diesen Ruf annehme, wenn ich durchgehe und mich umdrehe, dann sehe ich innen die Überschrift auserwählt. Verstehen wir? Das heißt, berufen, ne, berufen sind viele, sagt der Herr Jesus. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Was muss ich tun, damit ich von einem Berufenen zu einem Auserwählten werde?
Durch das Tor gehen.
Ja, ich muss ja sagen. Ich muss diesen Ruf annehmen. Da komme ich nicht dran vorbei. Ich muss ja sagen. Aber dann gehöre ich dazu und das ist das Herrliche. Jetzt bin ich nicht nur berufen. Berufen heißt, es geht von Gott aus los. Kein Mensch kann von sich aus gerettet werden. Verstehen wir, es muss dieser Ruf Gottes in mein Leben erfolgen. Das ist ganz wichtig. Hättest du dich nicht an mich gehangen, ich wäre von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich aus Erbarmen in deine Arme, heißt es in dem alten Lied. Aber jetzt kommt's. Wenn ich antworte auf diesen Ruf, dann könnten einen vielleicht manchmal Zweifel beschleichen. Ha, Matthias, ob mir zwei überhaupt geeignet sind, oder?
Nö.
Hat dir noch nie beschlichen, der Zweifel. Warte, hock dich mal eine Stunde mit mir zusammen. Ne? Also, natürlich, kennen wir alle. Und jetzt darf ich drauf blicken. Die Auserwählung ist Gottes großes Ja, in die ich mein kleines Ja hineinlegen kann. Verstehen wir das? Da ist meine ganze Heilssicherheit drin, dass Gott in Jesus zu mir Ja gesagt hat. Ich wäre es nicht wert. Aber durch Jesus habe ich sein Ja. Ist das nicht gewaltig? Herrlich. Jetzt bin ich berufen, ich bin auserwählt. Aber was sind sie noch? Treu. Ja, wie werde ich denn ein Treuer? Seht ihr, da gibt es einen schönen Schluss im Römerbrief. Und da hat der Paulus seine Grußliste. Und manchmal ist es ganz spannend, wenn wir solche Grußlisten mal studieren. Und da ist die Rede von einem Apelles. Ne? Da ist wieder dieses A. Das heißt eigentlich ohne Haut. Ne? Das ist also eigentlich kein so schöner Name. Der Hautlose, ne? Der Apelles. Und dann schreibt Paulus, grüßt mir auch den Apelles, den Bewährten. Und wie geht's weiter? Weiß das jemand? Oder treu ist ja das Gleiche. Bewährt und treu. Ne? Jetzt ist zwar nicht das gleiche Wort, aber drückt das Gleiche aus. Laut. In Christus, das ist der Schlüssel für meine Bewährung. Ich kann es nicht, aber in ihm bin ich treu. Er ist es. Verstehen wir? Römer 8, Vers 4, da sagt der Herr Jesus wunderbar durch den Apostel Paulus, dass das ganze Gesetz, die Forderungen des Gesetzes erfüllt werden. Wo? In uns. Warum in uns? Hey, Eduard, erfüllst du das ganze Gesetz?
Nein.
Nein, aber wer erfüllt es? Da, Jesus, und wo lebt er jetzt, wenn ich bekehrt bin? In mir. Dann ist das ganze Gesetz Gottes erfüllt in mir. Dann kann ich an jeder Stelle, wo ein Gebot steht, nur noch Gott danken. Herr Jesus, dass du das bist in mir. Du bist meine Nächstenliebe. Du bist meine Treue. Du bist mein Glaube. Ich hab's nicht, aber du hast es. Verstehen wir? Herrlich. Berufen, auserwählt, treu. Trotz all der Versuchungen, trotz all der Kämpfe. Klar, wir dürfen wissen, ne, selbst wenn wir an diesem Schluss nicht mehr dabei sind, weil die Entrückung vorher stattgefunden hat, dann ist es trotzdem so, es gibt ja davor auch schon viele Kämpfe und Nöte und so manches, wo man hindurch muss und vielleicht noch hindurch auf uns zukommt, wissen wir ja nicht. Und dann gilt's. Jesus kommt mit seinen Berufenen und Auserwählten ans Ziel, weil er uns auch zu Treuen macht. Ich hab's nicht, aber er. Und da kann ich ihm nur danken, Herr Jesus, dass du mich treu machst.
Aber der Krieg mit dem Lamm, das wird dann nach den 7 Jahren.
Also ich würde 2 Stufen sehen, oder? Das eine ist natürlich, dass das schon da beginnt, wo er die, die sich zum Lamm halten, in dieser letzten Zeit verfolgen lässt, oder? Mhm. Und er schaut aus, als würde er gewinnen, aber er schafft es am Ende doch nicht. Mhm. Und dann kommt ja diese letzte Begegnung, ne? Armageddon. Offenbarung 19, wenn Jesus wiederkommt, oder? Und er seine Heerscharen zusammenzieht, der Antichrist. Und das Lamm auf dem Pferd kommt. Ja? Genau. Ich denke, mit dem Blick auf den, der uns berufen hat, der uns zu Auserwählten gemacht hat und der unsere Treue ist, dürfen wir schließen und uns freuen, dass wir so einen wunderbaren Gott haben, auch in turbulenten und schweren Zeiten, der mit den Seinen auch durch die Stürme dieser Welt ans Ziel kommt. Wollen wir noch beten zum Abschluss? Jetzt war ich kurz weg. Habt ihr mich noch gehört im Internet? Ich habe gesehen, da war irgendwie stumm geschaltet.
Ja, den letzten Satz habe ich nicht verstanden.
Okay. Ich sage, mit dem Blick wollen wir enden auf den, der uns berufen hat und zu Auserwählten gemacht hat und der unsere Treue ist und der mit uns ans Ziel kommt, auch in stürmischen und dunklen Zeiten. Und dann danken wir dir, Herr Jesus, dass du so ein wunderbarer und herrlicher Gott bist. Danke, dass du uns mit hineinnimmst in diese Geheimnisse, die du hast mit Blick auf die Weltgeschichte, dass wir all diese Dinge sehen dürfen, dass wir so viel mehr wissen dürfen und erkennen dürfen, wohin es geht. Aber dass wir über allem, Herr Jesus, dich sehen dürfen als den, der am Ende der große Sieger ist. Über Hölle, Tod und Teufel, und da freuen wir uns, Herr. Und danke, dass wir zu dir gehören dürfen als Berufene, als Auserwählte, als Treue. Herr Jesus, danke, dass du all unseren Mangel ausfüllst in Herrlichkeit und dass du das bist, was wir nicht sind, Herr Jesus, dass du das Gesetz erfüllst in uns. Da hab Dank von ganzem Herzen. Herr Jesus, gelobt seist du in Ewigkeit, großer König. Amen.
Amen.
Amen.